HR Info. Kultur.
Mit Christoph Schäffer. Kena liebt Siki. Von der Liebe der beiden Frauen handelt der Film Rafiki, eine lesbische Liebesgeschichte aus Kenia, die jetzt in unsere Kinos kommt.
The love between the two characters was just so pure.
Die Liebe zwischen den beiden Frauen ist so rein, so liebevoll und so leicht. Und die Idee, das Bild junger, verliebter Afrikanerinnen im Film zu zeigen, hat mich von der Geschichte überzeugt. Ich wollte ein Mensch sein, der junge, afrikanische Liebe im Kino zeigt.
Young African Love in Cinema.
Sagt Regisseurin Wanuri Kahiu. Dass ein Film wie ihrer es in die europäischen Kinos geschafft hat, ist alles andere als selbstverständlich. Und so braucht das afrikanische Kino immer noch spezielle Festivals, um hierzulande überhaupt wahrgenommen zu werden. Eins dieser Festivals heißt Africa Alive und es findet in diesen Tagen zum 25. Mal in Frankfurt statt. Wir sprechen mit der Kuratorin Natascha Gikas über das Programm von Africa Alive. Außerdem ein Ausblick auf das Rheingau-Musikfestival in diesem Jahr und ein Porträt des Pop-Art-Künstlers Klaas Oldenburg, der gerade 90 geworden ist.
Das Megapact, that we will never be like any of them down there. Instead, we're gonna be something real.
Yes,
something real.
Nicht so sein wie die anderen. Stattdessen wollen wir etwas Echtes sein. Das ist das Versprechen, das sich die Freundinnen Kena und Siki geben in dem kenianischen Film Rafiki. In Kenia war der Film zunächst verboten, weil er von der Liebe zweier Frauen erzählt. Im vergangenen Jahr war er als erster Film aus Kenia beim Filmfestival in Cannes zu sehen. Und da hat mein Kollege Jan Tussing die Hauptdarstellerinnen und die Regisseurin getroffen.
Sheila Muniva kann ihr Glück kaum fassen. Die kenianische Schauspielerin mit den vielen langen geflochtenen Zöpfen sitzt auf der Terrasse des Filmpalasts in Cannes und gibt Interviews.
Oh my goodness.
Oh mein Gott, Kate Blanchett, Ryan Coogler und Ava DuVernay saßen mit uns in der Premiere.
Ryan Coogler and Ava DuVernay attend.
Neben der gut gelaunten Sheila sitzt Samantha Mugatsia, ebenfalls Schauspielerin, schmal in einem weiß-rot gepunkteten Jumpsuit. Sie ist ein Nervenbündel, so nervös, dass sie zwei chinesische Stresskugeln braucht, um runterzukommen. Seit der Kinopremiere ihres Films im glamourösen Grand Théâtre Lumière, neben Stars wie Kate Blanchett und Ryan Coogler, läuft ihr Leben wie in Zeitlupe.
Ich war total geflasht. Ich habe die ganze Zeit geheult. Und ich habe mich zum ersten Mal auf einem Bildschirm selbst gesehen. Das war überwältigend und aufregend. Es fühlt sich an wie ein Traum.
Sam und Sheila spielen die Hauptrolle in dem kenianischen Film Rafiki. Eine Liebesgeschichte zwischen den beiden jungen Frauen Siki und Kena. Rafiki bedeutet auf Swahili Freundin und ist nicht nur der erste kenianische Film in der Geschichte des internationalen Filmfests, sondern auch der erste Film über lesbische Liebe in Kenia. Regisseurin Wanuri Kahiu hat mit ihrem Film ein Tabu gebrochen. Kein Wunder wurde Rafiki sofort in Kenia verboten. In Cannes dagegen werden die Filmemacherinnen hofiert.
The love between the two characters was just so pure.
Die Liebe zwischen den beiden Frauen ist so rein, so liebevoll und so leicht. Und die Idee, das Bild junger, verliebter Afrikanerinnen im Film zu zeigen, hat mich von der Geschichte überzeugt. Ich wollte ein Mensch sein, der junge, afrikanische Liebe im Kino zeigt.
Young African Love in Cinema.
In Cannes ist Kahiu inzwischen so etwas wie ein Star. Ihr Film ist so etwas wie eine kleine Sensation. Und Wanuri Kahiu wird von der internationalen Presse belagert. Sie selbst sei nicht homosexuell, sagt sie, aber für die Kenianerin ist es Zeit, die Repressalien gegenüber Homosexuellen in Kenia zu thematisieren. Sehr mutig in einem Land, das homosexuelle Liebe mit 14 Jahren Gefängnis bestraft.
There has been resistance from men.
Es gab Widerstand von Männern, besonders seitens der kenianischen Filmkontrollbehörde. Sie wollten uns einschüchtern und drohen mir immer wieder mit Gefängnis. Ich fühle den Widerstand, aber wenn etwas so Leichtes, Buntes und Pinkfarbenes wie unser Film so bedrohlich ist, dann sind wir Frauen stärker, als wir denken.
Die Regisseurin Wanuri Kahiu konnte inzwischen mit einer Klage erreichen, dass das Aufführungsverbot für ihren Film in Kenia gelockert wurde. Und ab dieser Woche läuft Rafiki auch in den deutschen Kinos. Jan Tussing berichtete über den Film und seine Macherinnen. Filme aus Afrika finden selten den Weg in unsere Kinos. 2/3 aller Kinobesucher in Deutschland schauen sich US-amerikanische Filme an, gefolgt von nur 24% Filmen aus deutscher Produktion und 11% aus anderen EU-Ländern. Filme aus dem Rest der Welt erreichen gerade mal 1% der Kinobesucher. Das sind aktuelle Zahlen, die das Statistische Bundesamt gerade veröffentlicht hat. Den Blick auf Filme aus Afrika zu lenken, darum bemüht sich seit 25 Jahren das Festival Africa Alive im Deutschen Filmmuseum. Gerade hat es wieder begonnen und präsentiert bis zum 16. Februar neben Filmen auch Musik und Diskussionsveranstaltungen. Auch der eben vorgestellte Film Rafiki ist da zu sehen. Über das Programm von Africa Alive habe ich mit der Kuratorin Natascha Gikas gesprochen und sie gefragt, ist der Erfolg von Rafiki in Cannes ein Beleg dafür, dass es der afrikanische Film mittlerweile auf die internationale Festivalbühne geschafft hat?
Also der afrikanische Film ist schon auf den internationalen Festivals angekommen. Es sind immer schon Filme auch von anderen Regisseuren aus dem französischsprachigen Teil in Cannes gelaufen, zum Beispiel von Idrissa Ouédraogo, dem wir eine kleine Hommage gewidmet haben, weil er im letzten Jahr verstorben ist. Und die liefen auch schon, die liefen auf der Berlinale, die liefen in Cannes. Also die Filme laufen auf den Festivals, aber sie kommen dann eben leider später nicht in die Kinos, zumindest hier in Deutschland. In Frankreich ist es auch nochmal eine andere Situation, aber in Deutschland haben es die Filme eher schwieriger, dann tatsächlich in den normalen Verleih und in die Kinos zu kommen. Und dazu braucht es dann doch wiederum die Festivals, auch die kleineren Festivals. Hier in Deutschland sind es mittlerweile auch einige, die sich dem afrikanischen Kino widmen. Und deswegen ist es gut, dass die Filme dort laufen.
Rafiki ist ja ein Film, der die Liebesgeschichte von zwei Frauen in Kenia erzählt und damit eigentlich was ganz anderes zum Thema macht, als das, was wir so gemeinhin bei Afrika im Kopf haben, nämlich Elend, Kriege, Diktaturen, Armutsmigration. Wie ist das bei Ihrem Festival? Welches Bild von Afrika zeichnen Sie da in den Filmen?
Genau, wir versuchen eben gerade dieses negative Bild nicht zu zeigen. Natürlich zeigen wir es auch, wenn es da ist, aber erstmal sozusagen war dieser Hauptanspruch des Festivals überhaupt, diesem negativen Bild etwas entgegenzusetzen, weil natürlich der Kontinent ist viel, viel vielfältiger, als man sozusagen aus den Schlagzeilen oder anderswo sieht, weil wir uns ja wirklich dem ganzen Kontinent widmen, Nordafrika, Südafrika, Schwarzafrika. Gerade diese Vielfältigkeit des Kontinents war uns sehr, sehr wichtig und dass es eben auch eine Vielfalt an Themen gibt und eben nicht nur diese Negativthemen, sondern dass es eben auch ganz normales städtisches Leben gibt. Natürlich nicht ganz so wie bei uns, aber eben auch wie hier auch sehr, sehr, sehr vielfältig.
Africa Alive gibt es jetzt seit einem Vierteljahrhundert. Sie feiern 25-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und Sie sind sehr lange auch schon dabei. Mhm. Wie geht das mit der Auswahl von Filmen? Reisen Sie da auch viel in die Länder? Wie entdecken Sie die Filme? Wie kommen Sie zu Ihrem Programm, was sich ja sozusagen nicht von selbst irgendwie ergibt?
Ja, genau. Also wir orientieren uns bei unserer Auswahl schon an dem größten afrikanischen Filmfestival. Das ist das FESPACO-Festival in Ouagadougou, was alle 2 Jahre stattfindet. Dieses Jahr auch wieder Ende Februar, Anfang März. Hingereist bin ich leider nur selten, aber das war schon immer eine sehr große Erfahrung. Aber wir gucken uns Filme auf anderen Festivals an. Zum Beispiel auf der Berlinale laufen immer einige Filme. Und wir haben viele Regisseure auch schon sozusagen von ihren ersten Filmen an begleitet, die jetzt heutzutage bekannter sind oder berühmt geworden sind. Dadurch hat man natürlich auch so einen Austausch mit den afrikanischen Regisseuren und bekommt dann so mit, was es an neuen Filmen gibt.
Was sind denn Filme, auf die Sie sich neben Rafiki, den wir schon erwähnt haben, freuen jetzt in diesem Programm? Was ist für Sie vielleicht Ihr persönliches Highlight?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen, weil wir natürlich ja eben alle Filme gesehen haben alles und auch Highlights ausgewählt haben und es sind Highlights alles. Gut, ich freue mich sehr natürlich auf die Retrospektive von Jean-Pierre Bicolo, der irgendwie ein ganz besonderer Filmemacher ist und den wir eben auch schon viele seiner Filme im Festival gezeigt haben, aber jetzt mit 3 oder 4 neuen Filmen gleich hier zu Gast haben.
Was macht ihn
und
so besonders?
Eben sehr ganz unterschiedliche Formate, die er zeigt. Also wir haben jetzt irgendwie eine kleine, einen Teil aus einer Webserie. Wir haben einen Dokumentarfilm, der sich mit der Philosophie sozusagen Afrikas beschäftigt. Von daher ist das eine sehr spannende Person. Wir haben einen Film einer jungen Filmemacherin, ihr Erstlingswerk aus dem Kongo, Makila, die diesen Film auch tatsächlich sozusagen eigentlich für die Leute vor Ort gedreht hat und da das schon ein bisschen harte Straßenleben thematisiert. Ein sehr frischer Film auch ist, sich auch ein sehr ein junges Publikum richtet.
Frau Gikas, kurz zum Schluss, 25 Jahre Africa Alive. Wenn Sie nochmal 25 Jahre in die Zukunft blicken, glauben Sie, dass es dann immer noch ein spezielles afrikanisches Filmfestival geben muss, oder ist dann die afrikanische Kinokultur einfach Teil einer universellen Kinokultur und wird na, vielleicht nicht gleichberechtigt, aber doch stärker wahrgenommen, als das heute der Fall ist?
Also das würden wir in dem afrikanischen Kontinent sicherlich wünschen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ist. Es ist eine schöne Utopie und wir wollen da gerne dran glauben. Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und genau, wenn viele weitere frische Filme wie jetzt Rafiki auch tatsächlich in die Kinos kommen, dann ist das ja schon mal ein Schritt in die Richtung und da hoffen wir, dass es auch weitergeht.
Africa Alive. Das Festival mit aktuellen Filmen aus Afrika ist bis zum 16. Februar im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum und auch an anderen Orten in Frankfurt zu erleben. Das war Natascha Gikas, Kuratorin des Filmprogramms bei Africa Alive. Ich danke Ihnen herzlich.
Danke auch.
HR Info. Kulturtipp.
Und der kommt auch heute wieder von einem hessischen Kulturkopf. Der DJ und Veranstalter Michael Rütten schickt uns in ein Konzert von Matthias Vogt und Inga Lüning. Come take my hand. I'll show you a place you didn't know before.
Written in the Stars ist einer der bekanntesten Titel, die der Frankfurter Musiker Matthias Vogt zusammen mit der in Köln lebenden Sängerin Inga Lüning für seine Projekte Motor City Soul und Reaches aufgenommen hat. Die beiden können auf eine langjährige musikalische Zusammenarbeit zurückblicken. Bereits 2002 sang Lüning auf dem ersten Album von Reaches. Zusammen standen sie seitdem mit voller Bandbesetzung unzählige Male auf Bühnen in Frankfurt, Paris oder Tokio und schrieben gemeinsam Songs wie Back Home, Too Many Holes oder You'll See. When you're waking up with aching jaws, 'cause you've been grinding your teeth all night. And you're going back to sleep again, and it keeps returning when you close your eyes. Am Samstagabend steht nun das Debüt als Duo an. Inga Lüning und Matthias Vogt werden ihre Version von organisiertem und improvisiertem Jazz mit Tasten, Gesang und diversen elektronischen Soundzulagen zum Besten geben. Lieblich, sanft, warm und dabei immer ein wenig in Richtung Pop schielend. Ihr werdet sehen und hören, wo dieser neue Pfad der beiden hinführen wird. Es steht in den Sternen, auf der Bühne, im kleinen Mann im Blitz in Sachsenhausen, wo ihr dann dazu ein Glas des leckeren, selbst gekelterten Apfelweins von den Streuobstwiesen im Taunus trinken könnt. Kalt oder heiß, mit Sternen und Blitzen.
Inga Lüning und Matthias Vogt mit ihrer organisiert-improvisierten Jazz-Experience am Samstagabend im Club Der kleine Mann mit dem Blitz in Frankfurt-Sachsenhausen. Das war der hr-Info-Kulturtipp von DJ und Veranstalter Matthias Rütten. Mitten im Winter blicken wir jetzt weit voraus in den Festivalsommer 2019. Am 22. Juni beginnt das diesjährige Rheingau Musikfestival. Es ist das 32. In diesem Jahr auch mit einer gesellschaftlichen Botschaft, berichtet Birgitta Söhling.
Wenn die Gesellschaft aus den Fugen gerät, muss der Einzelne Rückgrat zeigen. Courage heißt das Motto des 32. Festivalsommers, weil sich viele Künstler von sozialen Fragen umtreiben lassen. Wie der Kontrabassist Peter Guy, der sich seit der Freilassung von Nelson Mandela dafür engagiert, dass farbige Kinder in südafrikanischen Townships Streichinstrumente lernen können. Programmplanerin Lisa Ballhorn.
Es ist für die Kinder nicht nur die Musik, die sie verbindet, sondern es ist eine Familie, in der sie aufgefangen werden. Die kommen eben jetzt für ein Konzert hier ins Kloster und unterbrechen die Nelson-Messe von Haydn mit Anti-Apartheids-Gesängen. Also ein Konzert, was mit Sicherheit Gänsehaut hervorrufen wird, ein ganz wichtiges.
Eines von über 140 Konzerten aus dem Programm des Rheingau-Musikfestivals, das am 22. Juni im Kloster Eberbach eröffnet wird und bis Ende August läuft. Den Auftakt macht das HR-Sinfonieorchester unter Andres Orozco Estrada mit dem Stabat Mater von Antonín Dvořák. Intendant Michael Herrmann.
Es ist ein sehr beeindruckendes Wort, seht die Mutter voller Schmerzen. Es geht einem schon sehr nahe.
Der Festivalintendant, der Anfang Februar seinen 75. Geburtstag feiert, freut sich besonders, dass mit Sir Simon Rattle einer der ganz großen Dirigenten in diesem Jahr mit dem London Symphony Orchestra sein Debüt im Rheingau gibt.
Das ist natürlich für uns dieses Jahr ein Highlight.
Highlights setzen auch Star-Pianist Daniil Trifonov und die Sopranistin Christiane Karg als Artists in Residence mit jeweils einem halben Dutzend Konzerten. Die beiden Künstler kennen sich noch gar nicht, umso spannender, sie bei einem Kammermusikabend mit Werken von Debussy, Tchaikovsky und der amerikanischen Komponistin Amy Beach erstmals gemeinsam zu erleben. Der 27-jährige Trifonov gilt als einer der aufregendsten Pianisten der Gegenwart. In Moskau ausgebildet, lebt er heute in New York. Programmplaner Timo.
Es ist nicht nur technisch einfach von einer anderen Welt, sondern das, was ihn ausmacht, ist, glaube ich, die Suggestionskraft, dass sich total in der Musik verlieren und dieser bedingungslose künstlerische Wille, der einen wirklich sprachlos macht.
Unverwechselbar ist auch Curtis Stigers mit seiner rauen, soulgetränkten Stimme und dem sonoren Tenorsaxophon, der dieses Jahr beim Rheingau Musikfestival im Fokus Jazz steht und dazu Larry Goldings eingeladen hat. Programmplanerin Lisa Ballhorn.
Mit dem er ganz viele Stücke geschrieben hat und mit dem er seit über 20 Jahren nicht mehr aufgetreten ist. Es wird ein sehr besonderer Abend in ganz intimer Atmosphäre sein.
Ein Blick ins Programm, das ab sofort überall ausliegt und auch im Internet verfügbar ist, lohnt sich also auch für alle, die nicht nur klassische Musik hören wollen. Popsänger Milo ist ebenso zu Gast wie der Entertainer Götz Alsmann, der Singer-Songwriter Johannes Oerding oder die Schauspielerin Senta Berger. Das Rheingau Musikfestival zieht jährlich gut 120.000 Zuhörer an. Karten sind ab sofort zu haben.
Birgitta Söhling mit einem Ausblick auf das Rheingau Musikfestival in diesem Jahr vom 22. Juni bis 31. August. Seit der Documenta 7 im Jahr 1982 steckt eine mehr als 12 Meter große Spitzhacke in der Kasseler Fuldaaue. Fast genauso groß ist der graue Schlips, der vor der DZ-Bank in Frankfurt in die Höhe ragt. Beide Skulpturen stammen von dem schwedisch-amerikanischen Pop-Art-Künstler Klaus Oldenburg, der mit Vorliebe Alltagsgegenstände zu gigantischer Größe aufbläst. In dieser Woche ist Klaus Oldenburg 90 Jahre alt geworden und sein New Yorker Korrespondent Georg Schwarte gratuliert.
Well, I don't know what a pop artist is exactly. You know, every generation's given a name of some sort, which doesn't really describe them.
Pop Art. Es ist ein Label, eine Schublade, ein Name nur. Pop Art Künstler, einer der größten. Klaus Oldenburg, er sitzt seit Jahrzehnten in dieser Schublade und hat sich daran gewöhnt, altersmilde jetzt mit 90 Jahren.
You know, pop artist, but it doesn't matter if you want to call me a pop artist, it's okay.
Großzügig ist er, so wie seine Kunst großzügig daherkommt. Riesenhaft, gigantisch aufgeblasene Alltagsgegenstände, die allesamt, sagt der Sohn eines schwedischen Diplomaten und einer Opernsängerin, einer Regel folgen, der Oldenburg-Regel.
The one rule of my work is that it must not have any function. It must be completely form.
Funktionslose Kunst. Klaus Oldenburg, dessen Kunst so lustig daherkommt, sei nicht Funktion, sagt er. Sie sei Form. Ihre einzige Funktion sei es, ein Kunstwerk zu werden.
I begin by removing the function of the thing. Because its true function is to become an artwork.
Riesenhafte Tortenstücke, Pommes, die vom Himmel zu fallen scheinen, Cheeseburger aus Stoff, die wabern und sich falten, weich und überlebensgroß verlaufen, angefasst werden wollen. Der Betrachter schmunzelt meist. Wenn ich schon Alltagsgegenstände zu Skulpturen mache, dann aus weichem Material, dass sie ihre Form verändern. Als Kind zog der Diplomatensohn durch viele Städte. Städte, sagte er einmal, wurden seine Welten, sein Spielplatz, die Straße.
We really looked at the street and our surroundings in a theatrical way.
Der Dreck, der Müll, der Welt, sein Spielzeug. Klaus Oldenburg, Er begann als Autor, Polizeireporter, studierte dann Kunst und Leben. In Köln setzte er einst eine Eiswaffel samt Kugel auf eine Galerie. Eigentlich wollte er damals die ganze Stadt mit Eiswaffeln pflastern.
How many ice cream cones do you eat, does one eat in one's lifetime? It's a question.
Ja, wie viel Eiswaffeln isst man in einem Leben? Keine Ahnung. Ich habe eine Menge gegessen, aber als ich eine gemacht habe, als Kunst, habe ich sie entworfen und nicht gegessen.
I made my own version of it, which I did not eat.
Der Mann, dessen Werke lächeln lassen, Plätze und Parks zieren, wusste damals, 1961, sehr genau, was Kunst sein soll und was nicht, und er verfasste ein Gedicht. Er sei für Kunst, die etwas anderes tue, als im Museum auf ihrem Arsch zu sitzen. Seine Kunst sitzt nicht auf ihrem Arsch, sie zerläuft, ragt heraus, fällt, meistens auch ins Auge. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Klaus Oldenburg, das ist seine Liga. Seine Pläne immer wilder. Einst wollte er gemeinsam mit seiner 2009 verstorbenen Frau den gesamten Central Park in New York planieren, alle Bäume fällen.
This is a plan for Central Park in New York, where all the foliage would be removed.
Er wollte den Park in einen Billardtisch verwandeln, Häuser als Billardkugeln, die langsam durch den Park rollen. Kunst, sagte er mal, sei wie etwas, das im Maul eines Hundes stecke, der vom Dach eines fünfgeschossigen Hauses fällt. Verrückt? Verrückt. Seine überdimensionierte Spitzhacke, wie viele seiner Kunstwerke, schien sie vom Himmel auf das Documenta-Gelände in Kassel gefallen zu sein. Er wollte Kunst, die nicht gefällt.
Klaus Oldenburg, am Montag ist der Künstler 90 geworden, Georg Schwarte berichtete aus New York. Zum Schluss erinnern wir an einen denkwürdigen Jahrestag. Am 30. Januar 1969 kamen die Beatles zu ihrem allerletzten Live-Auftritt zusammen und lösten damit ein Verkehrschaos in London aus. Denn das Konzert fand an einem sehr ungewöhnlichen Ort statt.
Es ist ein lausig kalter Donnerstag in London, 6-7 Grad, als John, Paul, George und Ringo gegen Mittag das Dach von Number 3 Savile Row betreten. Es ist ihr eigenes Gebäude, die Heimat ihres Musikverlags Apple. Unten befindet sich das Aufnahmestudio. Ratlos stehen Paul und Ringo auf dem Dach vor einer hüfthohen Gitterabsperrung. Auf der anderen Seite ist schon das Equipment der Band aufgebaut.
Where's the best way out the way?
Wie kommen wir da jetzt am besten hin, fragt Ringo. Wenig später hüpft Paul McCartney auf den Holzplanken herum, die auf den wenigen Quadratmetern des Daches als notdürftige Bühne ausgelegt sind. Ja, sie scheinen sprungfest zu sein. Und dann beginnen die vielleicht berühmtesten 42 Minuten Musik auf einem Hausdach, das Rooftop-Konzert der Beatles. Get Back spielen die Beatles gleich dreimal hier oben auf dem Dach. Sie brauchen das Material für eine neue Platte und einen Film. Arbeitstitel Get Back. Der Gig der Fab Four ist nirgendwo angekündigt, spricht sich aber wie ein Lauffeuer herum. Passanten recken die Köpfe nach oben. Der Verkehr in der Savile Row steht kurz darauf still. Ken Wharf gehört zu den Polizisten, die vom Piccadilly Circus gleich nebenan herbeigerufen werden. Jahrzehnte später steht Ken Wharf mit einem britischen Fernsehteam wieder auf dem Dach von Savile Row Nummer 3.
Ich erinnere mich noch daran, dass überall auf den Hausdächern hier ringsum jeder verfügbare Platz mit Leuten gefüllt war. Sie lehnten sich aus den Fenstern, kletterten auf die Dächer. Es war eine große Partyatmosphäre. Da wurden Fotos gemacht. Wir Polizisten standen geknubbelt hier oben in einer Ecke. Ich war berauscht davon, eine der größten Bands der Welt zu erleben. Es war ein glücklicher Tag für mich und für London.
It was a lucky day for me, but I think a lucky day for Central London.
Heute ist die Savile Row immer noch eine der wichtigsten Adressen für Beatles-Fans. Auf das Dach kommt man nicht mehr, aber ins Erdgeschoss. Dort residiert jetzt allerdings nicht mehr ein Plattenlabel, sondern ein Geschäft für Kindermoden.
Thomas Spickhofen erinnerte an das letzte Konzert der Beatles vor 50 Jahren in London. Gut ein Jahr später gab die Band ihre Auflösung bekannt. Der Rest ist Geschichte. Und das war's für heute in der hr-info Kultur. Die Sendung finden Sie als Podcast auch im Netz unter hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.